Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Schön, dass Sie dabei sind. Wir erinnern gleich an eine Künstlerin, die sich selbst einmal als Schwamm bezeichnet hat. Ein Schwamm, der die verschiedensten Kulturen aufsaugt. Die portugiesische Fado-Sängerin Misia. Sie hat mit ihrer Weltoffenheit den Fado erneuert. Jetzt ist sie im Alter von 69 Jahren gestorben. Dann besuchen wir in unserer Sommerreihe das Pariser Obel Pool, das Bordell zu den hübschen Hühnern mit seinem einzigartigen Interieur. Wir sprechen über eine Premiere bei den Bregenzer Festspielen, über das neue Werk des Multitalents Ange Adamek.
Die Partitur heißt Connection Impossible. Das gleiche in Deutsch, unmögliche Verbindung.
Tja, und was sich hier nicht verbinden lässt, dazu später mehr. Dann gehen wir auf eine Zeitreise mit Hilfe von Viktor Klemperers Tagebüchern. Die gibt es jetzt als Podcast. Und wir schauen auf die Proteste gegen Touristen und fragen nach Lösungen für ein Dilemma. Libertades Poeticas, ein Song der portugiesischen Fado-Sängerin Misia. Sie ist gestern in Lissabon gestorben. Die portugiesischen und brasilianischen Medien, die sind voller Nachrufe. International sickert die Nachricht erst nach und nach durch. Misia mit bürgerlichen Namen Susana Maria Alfonso de Aguiar. Sie wurde 69 Jahre alt. Bei mir im Studio ist jetzt die Musikkritikerin Katrin Wilke. Gemeinsam wollen wir an Misia erinnern. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Fado, das ist das portugiesische Wort für Schicksal, aber gleichzeitig auch ein portugiesischer Musikstil, sehr melancholisch und voller Herzschmerz. Das Stück, was wir gerade gehört haben, war ein bisschen lebendiger. Es gibt berühmte Fado-Sängerinnen wie Amália Rodrigues. Welchen Platz nimmt oder nahm Misia denn ein in der Kunst des Fado?
Ja, die große Amália wird gern die Queen, die Königin des Fado genannt. Misia wäre dann eigentlich so eine elegantere, na, jung gebliebene Prinzessin, aber eigentlich auch schon das Zeug zur Königin. Sie machte garantiert nicht ein wahnsinnsvirtuoser, toller Gesang aus, aber für mich ist sie eine Charaktersängerin im Sinne von, sie hatte Charakter. Sie hat das Genre Fado weit, weit geöffnet mit einer großen Sachkundigkeit. Sie hatte eine gute Art, Dinge zusammenzubringen. Sie war unorthodox, wagemutig, für ihr Alter auch, muss man sagen, gibt viele junge Leute, die sind wesentlich weniger experimentierfreudig und gelungen als sie, würde ich behaupten. Geschmackssicher immer dabei, neugierig, unheimlich neugierig aufs Leben, auf die Musik, auf alle Kultur, die dazugehört. Also Charisma in einer ganz breiten Palette.
Also kann man sagen, dass sie das Genre Fado weiterentwickelt hat?
Absolut. Sie hat ja die entsprechende Vita, die von Anfang an ihr da so eine Polyglotterie auf den Weg gegeben. Ja, also sie ist auch entsprechend engagiert worden. Sie ist da auch engagiert worden für Maria de Buenos Aires Tango irgendwo in anderen Städten, Ländern der Welt zu singen. Also man kam auch bei ihr schnell darauf, dass sie zwar sehr im Fado zu Hause ist, also mit aller Kenntnis, mit allem profunden Wissen und Respekt, aber dass sie eben sich auch zu anderen Genres hinaufbegeben kann. Flamenco, all das, also diese starken, intensiven Gesang und Musik- und Liedkulturen hat sie sehr geschätzt.
Woher kam denn diese Weltoffenheit?
Sie ist Tochter einer katalanischen, spanischen Balletttänzerin, also vom Ballett kommenden, auf dem klassischen Tanz kommenden Frau. Großmutter war Schauspielerin, Varieté-Tänzerin, also sie nennt ihren Haushalt schon immer eine Künstlerfamilie. Vater war portugiesischer Ingenieur, also sie hatte auch so die robuste, lebensnahe Seite mit in der Biografie. Und ich glaube, sie ist in so einem ganz verrückten, lustigen und sehr kulturkunstvollen Ambiente dann schon aufgewachsen. Sie ist in Porto geboren, also auch nicht in Lissabon, wo sie immer alle gerne herkommen, wo sie aber dann das Gros ihres Lebens verbracht hat. Und hat er wohl schon in Porto erste Auftritte in kleinen so Fado-Kneipen gehabt. Fado ist ja einfach auch der Soundtrack dieses feinen kleinen Landes Portugals. Und was wir am Anfang übrigens gehört haben, alle denken immer nur an diese langsame Gangart. Es gibt diesen flotten Fado, der auch zu dieser Unistadt Coimbra gehört. Das alles hatte sie auch drauf. Und in den Fado geraten ja viele Leute einfach so, wie bei Flamenco. Da geht man nicht in die Schule, man hört natürlich die Meister. Und da hatte sie erste Auftritte. Sie hat dann zwischenzeitlich nochmal lange in Spanien gelebt, im Land ihrer Mutter, zwischen Madrid und Barcelona gependelt. Da hat sie dann andere Musik aufgeschnappt und sich da vielleicht auch schon musikalisch betätigt. Aber sie war auf jeden Fall auch eine Autodidaktin im besten Sinne.
Jetzt haben wir schon über die Weltoffenheit gesprochen. Sie hat auch mit internationalen Künstlern zusammengearbeitet.
Genau, die sind auch die, die jetzt ganz schnell da am Trauern sind. Brasilianische, großartige Musiker. Mit Iggy Pop hat sie da eine kleine Nummer aufgenommen. Ich habe bei zwei Begegnungen sie ausführlich sprechen können. Und da hat sie eigentlich sehr schön ihren mentalen und emotionalen Kosmos erläutert.
Minha cabeça é um caminho de curiosité. Eu durante muito tempo, por ser filha de mãe espanhola, bailarina, neta da atriz, pai português.
Misia sagt, mein Kopf ist ein Kuriositätenkabinett. Als Tochter einer spanischen Ballerina, einer Schauspielergroßmutter sowie eines Portugiesen dachte ich, mich entscheiden, auswählen zu müssen. Doch dann fand ich es stattdessen viel besser, einfach alles zuzulassen, beizubehalten. Später wuchs diese Pluralität, diese kulturelle Vielfalt noch durchs Reisen. Ich bin ein alles aufsaugender Schwamm, fasziniert von den anderen Kulturen. Und so lerne und absorbiere ich von all diesen Orten. Japan, Deutschland, Polen.
Also es war eine Künstlerin, die ganz verschiedene Stile in ihre Musik eingebracht hat. Sie haben gerade gesagt, Sie haben sie zweimal getroffen. Was für einen Menschen haben Sie denn da erlebt?
Spannend, weil sie war eine Diva durchaus. Also ich will gerne nochmal referieren, Misia, der Name, da denkt man so an Japan. Da hatte sie sich bezogen auf Misia Sert, eine Muse von Pariser Milieu, Anfang des 20. Jahrhunderts, von Picasso, von allen. Das hat sie wohl inspiriert und so ein bisschen so eine Figur verkörpert sie auch. Sie ist eine Diva, ist eben auch sehr hippiesk. Man sieht immer sie jetzt auf späten Bildern noch. Sie war erkrankt, schon lange mit einem ganz lustigen, bunten, bemalten Kostüm. War gleichzeitig sehr elegant, ich glaube auch in ihrem Savoir-Vivre, in ihrem Lifestyle, in ihrer lustigen, musealen Lissabonner Wohnung, aber gleichzeitig auch sehr cool, sehr lässig. Und einmal konnte ich sie sogar nach dem Konzert in Berlin hier interviewen. Ich habe sehr selten das Glück, dass sich da einer noch fürs Interview bereit erklärt. Also sehr herzlich, sehr zugänglich, aber gleichzeitig auch sehr, hat was Diszipliniertes, was fast Asketisches, was eben auch zu ihrem Outfit passt. Sie hatte immer diesen dunklen, schwarzen Pagenschnitt bis vor wenigen Jahren, wo auf einmal das wechselte zum hellen Orange, wo sie auch dann aber auch schon erkrankt war. Sie hat dann auch nochmal einen Break auch in ihrem Outfit gemacht. Aber immer so eine auch kurios aussehende, schon so ein Bohemian-Typ.
Hat sie sich denn während dieser Erkrankung dann irgendwie zurückgezogen?
Das war das Kuriose. Sie hat erstmal das gar nicht publik gemacht, was ich auch immer doch sehr schätzen kann. War auch nicht ihr Stil, da gleich Boulevardesk da rauszugehen. Sie hat, das hat sie mir im Interview fast ein bisschen stolz und ich finde auch mit berechtigtem Stolz erzählt, dass sie da noch ein Album aufgenommen hat. Sie ist getourt, sie hat dann Chemo bekommen, sie hatte Krebs, das können wir ja sagen. Und hat das eigentlich, bis es dann arbeitsmäßig doch prekärer wurde, hat sie das vielen Leuten gar nicht gesagt, vielleicht nur so ihren nächsten Angehörigen, weil sie einfach weiter tough gearbeitet hat. Sie hat offenbar das alles gut durchgezogen. Zweimal ist wohl die Krankheit zurückgekehrt. Sie hat da offenbar eine ganz starke Kraft. Also das kann man ja auch ansehen, so fragil und zierlich sie auch wirkt. Sie hat da tough ihr Ding durchgezogen. Ja, bis es dann einfach thematisiert werden musste. Sie hat auch noch ein Buch geschrieben, wo sie eigentlich auch so die ganzen Wechselfälle ihres Lebens, durchaus diese schwierigeren Seiten ihres Lebens auch literarisch nochmal publik gemacht hat. Und auf dem Album wird das auch Thema. Aber sie hat erst kürzlich ihren 69. Geburtstag da noch mit Freunden verlebt. Ich glaube, noch ziemlich gut innerhalb des Möglichen bis zum Schluss gelebt.
Jetzt aber ist sie gestern gestorben, die Fado-Sängerin Misia. Katrin Wilke, was würden Sie sagen, hinterlässt sie der Fado und überhaupt der Musikwelt?
Dieser Wagemut, also ich glaube, viele jüngere Sängerinnen können sich da einiges von ihrer Courage und von ihrer, ja, dieser guten Kombination abgucken aus Sachkundigkeit, aus profundem starken Wissen um die Tradition, aber dann auch den Mut zu haben, da irgendwie Grenzen zu sprengen, was immer so schön leicht klingt, was ihr aber wirklich gut gelungen ist. Es geht nicht um Virtuosität, es geht um Charakter und es ist im Fado ja sowieso klar, es geht darum, nicht zu schielen, wo komme ich in die Charts, sondern wie kann ich auch mein Glück machen mit meiner Musik.
Ein wirklich gelungenes Interior ist ein Raum, wo man sich fühlt, als könnte einem nichts Böses geschehen.
Legendäre Interieur.
Und in unserer Sommerreihe besuchen wir öffentliche Orte, die eine spektakuläre Inneneinrichtung zu bieten haben. Heute geht's nach Paris. Dort hat Stefanie Markert für uns ein altehrwürdiges Etablissement besucht, das ehemalige Bordel au Bel Poule.
Une cocotte, oui. Une soulageuse.
Straßenmädchen, Hure, Kokotte, Frauenzimmer, Stricherin, Bockspringerin, Erleichterin oder schändliche Venus.
Venus crapuleuse.
Oh. Zwei aufreizende Damen legen Karten aus, auf jeder ein neues Wort für Prostituierte. Cléo und Anne-Laure vom burlesken Duo Sœur Papille tragen dabei schlüpfrige Negligés und hochgesteckte Rothaarperücken. Dann begrüßt Inhaberin Caroline Senot ihre Gäste in dem früheren Bordell mit 1,23 Frauen. Es hat den Namen bewahrt, Au Bel Poule, zu den hübschen Hühnern.
Sie sind hier im Salon, in dem die Männer die Mädchen ausgewählt haben. de la sexualité,
sagt die elegante junge Dame mit dunkler Brille im bodenlangen schwarzen Abendkleid. Sie hatte das Etablissement eigentlich für ihre Informatikfirma gekauft, hinter Holzpaneelen aber ein einzigartiges Interieur entdeckt und vor 10 Jahren restaurieren lassen. Sie zitiert den rund 100 Jahre alten Artikel eines Boulevardblatts.
La salle de consommation avec ses murs de faïence.
Der Gastraum des Hauses 32 ist reich verziert und farbenfroh mit seinen Fayencewänden, der verspiegelten Decke, den prächtigen roten Sitzbänken und dem donnernden mechanischen Piano.
Il a mon corps, tiens, mais n'aura jamais mon cœur.
Er hat meinen Körper, aber nicht mein Herz, heißt es in dem frechen Lied, das Cléo und Anne-Laure vor grandioser Jugendstilkulisse schmettern. Auf dunkelblauen Kacheln leuchten hier gelbe Blumen, große Spiegel hängen an den Wänden, darüber auf Fayence gemalte erotische Szenen. Nackte Damen mit Strapsen und High Heels am Tisch lehnend oder auf wallende Stoffe gebettet, mal griechische Göttin, mal indische Prinzessin. Mit entblößter Brust tanzen sie mit Bacchus, doch nur ein sichtbares männliches Geschlecht. Bei einem Zentauren, halb Tier, halb Mann, lugt ein Mini-Penis hervor. Die Klienten sollten keine Minderwertigkeitskomplexe kriegen. Die Inhaberin erzählt.
Alles ist original. An den Wänden und am Boden wurde aber einiges restauriert. Neu ist nur die Decke, denn die war eingestürzt. Unser Etablissement ist das einzige, dessen Dekor noch existiert. Es wurde 1880 eröffnet und 1921 mit den Keramikkacheln ausgestattet. 1948 wurde es geschlossen, erst 2 Jahre nach dem gesetzlichen Bordellverbot.
In den 1920er Jahren gab es rund ein Dutzend Bordelle in der kleinen Rue Blondel. Sie lag strategisch auf dem Weg zu den Markthallen, dem Bauch von Paris. Das Obel Pool aber hatte was Besonderes.
Es war berühmt für lebendige Bilder. Das war wie erotisches Theater. Szenen wurden nachgestellt, um den Männern Lust auf Sex zu machen und vor allem darauf, eine Etage höher, ihr Geld auszugeben.
Die Mädchen kamen oft freiwillig, weil sie hier 4 bis 10 Mal mehr verdienten als eine Verkäuferin, Näherin oder Arbeiterin. Doch Logis, Essen, Seife, Kleidung wurde ihnen überteuert verkauft, sodass sie in eine Schuldenspirale gerieten. Heute machen sich Zuhälter, Frauenhändler, aber auch Freier strafbar.
Theoretisch gibt es keine Bordelle mehr in Frankreich, aber immer wieder werden welche geschlossen. Sie existieren also weiter.
Une maison d'illusion.
Un poulailler. 2017 hat die Unternehmerin das Etablissement für private Empfänge und Vorträge über die Geschichte der Prostitution wiedereröffnet. Man kann Champagner, Kaffee trinken oder Aperol buchen. In diesem Jahr ist Caroline Senot für ihr Format mit einem Eventpreis ausgezeichnet worden. Sie spricht von Revanche für die Frauen an diesem Ort. Doch macht sie dafür nicht zu viel Show?
Adieu, beau pervers, mes lapins, le boxon a bouclé, ses persiennes.
C'est pour ça que je fais attention dans ce que je raconte.
Ich erinnere auch an die Lebensbedingungen, daran, wie schwierig es war, rauszukommen. Das halte ich den Phantasmen entgegen von samt- und verführerisch liegenden Frauen, die viel Geld verdienen. Ich sage, dass die Frauen ausgebeutet und krank wurden. Die Gäste verstehen, die Bordelle waren kein Glamour.
On peut pas avoir le côté glamour des maisons closes, quoi.
Das Obel Pool, das Bordell zu den hübschen Hühnern, zu finden in Paris. Und morgen besuchen wir in unserer Sommerreihe dann das Schokoladengeschäft der Firma Hamann in Berlin. Dort existiert noch eine Original-Bauhaus-Inneneinrichtung. Und jetzt geht es um ein Multitalent, um Ondřej Adámek. Er ist 1979 in Prag geboren und nicht nur Komponist, sondern auch Erfinder von Instrumenten. Zum Beispiel hat er eine Art Air Machine entworfen, die so einen Luftballonsound macht. Daneben schreibt er regelmäßig neue Opern. Zuletzt haben wir hier in Fazit sein Werk Ines besprochen, das an der Oper Köln Premiere hatte. Da ging es um einen Störfall in einem Atomkraftwerk. Heute Abend gab es nun eine neue Premiere von Unmögliche Verbindung bei den Bregenzer Festspielen. Hier erläutert Ondřej Adámek, wie dieses Werk entstanden ist.
Das ist ein Projekt, das ich mit dem Ensemble Modern entwickle schon seit mehreren Jahren. Und da haben wir mit Texten gearbeitet, aber auch mit Bewegung, mit Gesten im Raum, mit visuellen Aspekten. Und ich habe ausgesucht Sachen, wo ich Potenzial gesehen habe.
Ja, und was da für Potenzial drinsteckt, das weiß unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs. Er war für uns in Bregenz bei der Premiere. Herr Fuchs, um was für eine Art von Nichtkommunikation geht's denn da?
Ganz verschiedene Facetten sind das. Es gibt Texte, die dort verarbeitet, vertont ist blöd, ist zu blöd gesagt, weil es ist komplizierter, wirklich verarbeitet oder inhaliert wurden und werden von den Mitwirkenden und vom Komponisten selber. Die reichen von Arne Rautenberg, von dem Lyriker, bis hin zu Leonardo da Vinci und gehen dann zu René Descartes. Also es ist etliches an Philosophie drin. Es ist aber auch eine ganz berührende Szene. Das war der eigentliche Impuls für Adamek, dieses Stück zu schreiben. Er ist spazieren gegangen, hat Frauen gehört, die ja offensichtlich mit Männern versucht haben, Kontakt aufzunehmen und da nicht durchgedrungen sind. Und er stellte dann fest, ach, das ist ein Gefängnis. Und die Männer saßen im Gefängnis und die Frauen wollten in Kontakt kommen, was aber halt verboten ist. Auch eine Art der unmöglichen Kommunikation. Und das war gleichsam die Urzelle, die Keimzelle, um ein Musiktheater von 80 Minuten zu schaffen, das eben die unterschiedlichsten Facetten, was Kommunikation betrifft, im Einzelnen und auch im sehr weiten philosophischen Kontext betrifft, verkomponiert.
Wie muss man sich das denn auf der Bühne vorstellen, dass da diese Gruppen nicht in Kontakt kommen? Also ist da ein Gefängnis nachgebaut oder was gibt's zu sehen?
Wir haben einen großen Kubus, der als Videoprojektion für dieses Gefängnis zum Beispiel dient, aber auch für den Turmbau zu Babel. Das ist dann der Turmbau ein bisschen eher zu Bregenz. Also da sieht man so virtuos gemachte Videowelten darauf. Auch dieser Text spielt da eine Rolle. Und was wir schon im Einstiegsstatement gehört haben, das Ensemble Modern, das hier ja vom Komponisten selber übrigens auch einstudiert und geleitet wurde, das spielt eine ganz besondere Rolle. Denn Adamek hat für alle Musikerinnen und Musiker etwas entwickelt, etwas Szenisches. Das heißt, die agieren. Die agieren ganz simpel, indem sie manchmal nur irgendwo stehen und fast wie, ja, fast einfach nur wie so Morse-Signale senden mit Lampen. Aber sie spielen auch ungewohnte Instrumente. Sie bewegen sich choreografisch. Sie haben kleine Sprechszenen. Sie haben zum Teil sogar Singszenen. Also wir schauen von einer Tribüne in der Werkstattbühne in Bregenz wirklich auf ein Raumkunstwerk, könnte man schon sagen, das sich ständig verändert wird. Es gibt einen Kreis von Mikrofonen, der etwa dann aufgebaut wird. Es wird auch eben durch diese Mikrofone Klänge erzeugt. Das ist für Adamek eigentlich etwas Typisches, dass er versucht, die Genres dessen, was man heute so an neuer Musik hat und auch was Musiktheater betrifft, wirklich auf eine sinnliche Weise und zugleich eine intellektuelle Weise zu erweitern. Also das fand ich schon einen Trip, den man da wirklich erlebt, auch mit durchaus Schauwerten, wobei es überwiegend sehr trübe ist, weil es geht viel eben um die wirklich unmögliche Kommunikation, die dann letztendlich natürlich mit dem Tod endet.
Okay, wir sprechen gleich über die Musik, aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Erschließt sich da wirklich eine Geschichte oder sind das eher so Fragmente?
Es sind 15 Einzelszenen, die werden auch als solche angekündigt und auch übertitelt. Und das heißt, manches ist die konkrete Geschichte, wie eben diese Frauen, die das Problem haben, mit den Gefangenen nicht sprechen, nicht kommunizieren zu können. Das andere ist dann einfach wirklich vertonter René Descartes. Und dann zum Beispiel Leonardo da Vinci, total spannend, der eben über die Zunge als ganz wichtiges Organ reflektiert. Und dazu gibt es dann eine Sängerin, die also virtuos unterschiedlichste Schnalz- und ja Techniken, Vokaltechniken ausprobiert, um gleichsam auf Leonardo da Vinci wieder zu reagieren. Also einerseits konkret in manchen Szenen, manchmal aber auch sehr intellektuell und abstrakt.
Okay, und was für eine Musik? Also ich habe jetzt schon gerade gehört, eine Frauenstimme, die da irgendwelche Geräusche macht. Was für Musik hören wir denn an dem Abend?
Das ist auch ganz unterschiedlich. Das geht eben von virtuosen Solo-Parts, sowohl was eben die Sängerin betrifft, wie auch die Musikerinnen und Musiker. Es gibt zwei Stimmen an diesem Abend, eigentlich eine Sängerin, eine Schauspielerin, Tara Kossein und Hanni Lorenz. Aber es kommen eben auch immer wieder Massenszenen, in Anführungszeichen, wo eben auch das Ensemble Modern mit integriert ist. Und das ist mal ein kleiner Höreindruck.
Are you here? Are you here? Where? Are you there? Are you here? Where? Were 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 you there? Are you here? Where were you there? Are you here? Where were you there? Are you where? Were you there? Are you where? Were you there? Were you?
Da merkt man jetzt, da ist es an der Stelle natürlich sehr, sehr pur. Das heißt, die Sängerin stellt ihm diese Frage, die wir jetzt alle eindeutig verstehen, und denkt darüber nach, sozusagen, indem sie ein- und ausatmet beim Singen, was ja total schwierig ist. Also man merkt das, wie komplex das dann in dem Moment ist. Und gleichzeitig ist es eine existenzielle Situation. Sie stellt diese Frage und die Frage kann sich richten an ein zum Beispiel männliches Gegenüber, kann sich an Gott richten. Also es ist auf jeden Fall sofort die Situation klar und sie ist eben mit sehr spannenden klanglichen Mitteln umgesetzt.
Also eine ziemlich offene Deutung auch. Wenn wir jetzt mal schauen auf den Werkkosmos von Ondřej Adámek, wie würden Sie denn dieses neue Werk einordnen? Wir haben ja zuletzt hier gerade aus Bregenz berichtet von diesem Riesenereignis auf der Seebühne, Philipp Stölzels Freischutz. Also das war wirklich sehr opulent. Wenn Sie das jetzt so in ein Verhältnis setzen oder auch in den Kanon des Werks von Ondřej Adámek, wo steht da unmögliche Verbindung?
Das ist ganz witzig, weil als ich heute rauskam, fing gerade der Freischütz an und man hörte das also und man sah schon diese Lichteffekte alle, die größtmögliche, also eigentlich eine unmögliche Verbindung dieser beiden Stücke fast schon, könnte man sagen, buchstäblich, aber natürlich dadurch ein ganz toller Kontrast, sowas eben hier auch anzubieten, nicht nur das Spektakel. Und Adámek geht diesen Weg des experimentellen Musiktheaters eigentlich konsequent weiter. Er hat ein Stück gemacht, auch, das klingt jetzt blöd sozusagen, über den Holocaust, das ist immer dann so riesengroß, aber wo es eben um Stimmen gab, um Opfer, und das macht er eben auf eine extrem kluge und feine und zugleich eben auch klangsinnliche Weise, und es ist eine ganz spannende Entwicklung, also so alle 2 Jahre kommt was Neues von ihm raus und ist einer der wenigen, den ich wirklich die so genau verfolge, weil sich immer etwas weiterentwickelt, wobei man diese also bestimmte klangliche Mittel oder auch das szenische Setting, was wir hatten, das kennt man schon, dass er eben gerne mit Leuten arbeitet, die er gut kennt, für die er sehr lange dann auch etwas selber entwickelt, wie dieses Orchester. Und also ich fand es rundum überzeugend heute.
Da sagt der Opernkritiker Jörn Florian Fuchs über Ondřej Adameks neues Werk Unmögliche Verbindung. Premiere gab es heute Abend bei den Bregenzer Festspielen. Und Herr Fuchs, ganz kurz, das Stück gibt es dann auch noch woanders zu sehen.
Kommt konzertant erstmal nach Köln. In der Regel werden seine Werke aber auch dann weiter aufgeführt. Das Ensemble Modern gastiert ja auch gerne überall. Ich vermute, dass wir dem Werk dann auch szenisch wieder an anderen Orten begegnen werden.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank nach Bregenz. Und hier geht's weiter in Fazit der Kultur vom Tage mit Christian Neugebauer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ihr Debütroman The Country Girls sorgte in Irland für einen Skandal. In ihrer Heimatstadt Tuam Graney wurde das Buch öffentlich verbrannt. Nun ist die irische Schriftstellerin Edna O'Brien gestern nach langer Krankheit im Alter von 93 Jahren gestorben. Das teilten ihr Verlag und ihre Agentur mit. The Country Girls von 1960 handelt von zwei jungen Frauen, die sich von einem ländlichen Kloster hinein in die Welt von Gefahren und Abenteuer in Dublin begeben. Kritiker störten sich an Textpassagen, in denen über sexuelles Erlebnis geschrieben wurde. Erst später wurde O'Briens Leistung in ihrem Heimatland anerkannt. Irlands Präsident Michael D. Higgins bezeichnete sie in einem Statement als eine der außergewöhnlichsten Schriftstellerinnen der Neuzeit und würdigte sie als großartige Autorin mit dem moralischen Mut, die irische Gesellschaft mit lange ignorierten Realitäten zu konfrontieren, eine furchtlose Wahrheitssprecherin. Das Hilarion-Kloster im Süden des Gazastreifens wurde in die Liste des Welterbes aufgenommen und gilt ab sofort als gefährdet. Man wolle sowohl den Wert der Stätte als auch die Notwendigkeit, sie vor Gefahren zu schützen, anerkennen, erklärte das Komitee der UN-Kulturorganisation UNESCO in Neu-Delhi. Der Entscheid fiel angesichts der Bedrohungslage im anhaltenden Gazakrieg in einem Dringlichkeitsverfahren. Das Hilarion-Kloster wurde 1997 bei Bauarbeiten südlich von Gaza-Stadt entdeckt. Gefunden wurden Reste von 3 aufeinanderfolgenden Kirchen, die über einen Zeitraum von mehr als 400 Jahren um das Grab des heiligen Hilarion von Gaza errichtet wurden. Der WDR will die Echtheit seiner Videos, Fotos und Tonaufnahmen künftig mit einem Siegel kennzeichnen. Der Standard stelle sicher, dass die Aufnahme selbst und die sogenannten Metadaten wie etwa Datum, Uhrzeit und Belichtung fälschungssicher miteinander verbunden werden, teilte der Westdeutsche Rundfunk in Köln mit. Das Siegel sei als kleines i im Sternkreis in einer Bildecke sichtbar und anklickbar. Es sei eine Maßnahme für Glaubwürdigkeit und gegen Inhalte, die von einer künstlichen Intelligenz erstellt worden seien. Er ist wie der Schriftsteller Theodor Fontane, ein berühmter Sohn der nordbrandenburgischen Stadt Neuruppin, Karl Friedrich Schinkel. Dabei wird der preußische Baumeister längst nicht nur in Architektenkreisen wegen seiner prägenden Bauwerke gerühmt. Schinkel findet nun in einer 7,5 cm großen Plastikausgabe Eingang in Kinderzimmer und Sammlervitrinen. Er ist in einer Sonderedition als Playmobil-Figur zu haben. 25.000 Stück gibt es davon. 2018 wurde auch schon Fontane als Spielzeug kreiert.
Sommerzeit ist Hauptreisezeit und was für die einen Erholung und frische Eindrücke verspricht, das ist für die anderen ein Graus. Stichwort Overtourism, also ein zu viel an Tourismus. Venedig, Barcelona, Lissabon, Malaga, aber auch Mallorca und die Kanarischen Inseln, das sind Orte, die darunter leiden. Allein Spanien rechnet in diesem Jahr mit 91 Millionen Urlaubern. Und so überrascht es nicht, dass sich die Einwohner dieser Orte mit Protesten wehren gegen die Folgen dieses Overtourism, gegen zu hohe Wohnkosten, also schlechte Bezahlung, Umweltbelastung, Staus, Überfüllung, Wassermangel und Probleme mit der Abfallentsorgung. Was läuft da falsch und gibt es Wege, um fair unterwegs zu sein? Das will ich jetzt wissen von Jon Florin vom Schweizer Reiseportal Fair Unterwegs. Das ist eine Schweizer Non-Profit-Organisation, die sich im Bereich des ethisch nachhaltigen Reisen engagiert. Schönen guten Abend, Herr Florin.
Guten Abend nach Deutschland.
Herr Florin, all die genannten Orte, die stecken ja in einem Dilemma. Einerseits profitieren die Städte oder Inseln von den Einnahmen durch Touristen. Allein Mallorca erzielt 45% der Wirtschaftsleistung durch Tourismus. Andererseits leiden sie an den Folgen von Overtourism. Das ist ja alles andere als fair. Ich glaube, die meisten Touristen, die wollen sozialverträglich und umweltfreundlich reisen. Aber ethisch korrekt reisen, geht das überhaupt oder muss man gleich zu Hause bleiben?
Nein, das geht sehr wohl. Die Frage ist, wie es geht. Und da haben wir Regeln aufgestellt, wie das geht. Und ich kann Ihnen da die Glücksformel erzählen. Wir haben ja, soll ich das machen oder nicht?
Ja, gerne. Was ist das, die Glücksformel?
Die Glücksformel, die führt zu nachhaltigem Glück. Der Hauptpunkt, den wir sagen, das liegt daran, wie viel Zeit man sich für die Reise lässt. Dass man gemächlich unterwegs ist, das ist mal ein Kriterium, das zu fairem und umweltverträglichen Reisen führt, dass man Lokales bevorzugt und dass man einen korrekten Preis bezahlt, dass man, wenn möglich, auf dem Landweg oder auf dem Seeweg ein Ziel anreist. Das ist der Teil, der wichtig ist im Zusammenhang mit der Klimadiskussion. Ein Punkt, der uns ganz wichtig ist, ist, dass man sich überraschen lässt und dass man nicht genau immer dorthin geht, wo man immer hingeht oder dass man das anschaut, was man eben schon kennt. Das ist eigentlich, wäre das Rezept gegen Overtourismus, aber es ist ein schwieriges Rezept, weil viele Leute eben genau das sehen wollen, was sie schon kennen oder dorthin gehen wollen, was sie schon kennen oder das auch, was berühmt ist, wie also dahin Eiffelturm.
Dahin gehen, wo die anderen alle hingehen, weil man denkt, das muss man gesehen haben.
Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Ich habe das kürzlich gelesen und konnte die Zahl nicht überprüfen, aber ich halte sie irgendwie für plausibel, dass 80% der Reisenden an 10% der Orte gehen. Und dass das dann zu Overtourismus führt, finde ich ziemlich einleuchtend. Wenn man diese fünf Elemente gemächlich, Lokales, Überraschendes, CO2 und andere Emissionen senken und einen korrekten Preis bezahlen, wenn man nach diesen fünf Kriterien reist, dann führt das zu nachhaltigem Glück. Und unter nachhaltigem Glück verstehen wir, dass die Lebensqualität, die Lebenszufriedenheit der Reisenden höher ist, dass eben aber auch die Lebensqualität der Menschen in Destinationen und der im Tourismus arbeiten erhöht wird und dass dies das Leben auf unserem Planeten etwas weniger beeinträchtigt. Und Sie sagen aber, es sei ein wirtschaftliches Dilemma. Da muss man sich fragen, ist es denn sinnvoll, eine Monokultur zu haben, wie an den von Ihnen erwähnten Orten? Und da aus diversen Gründen würden wir dafür plädieren, die Monokultur nicht noch weiter auszubauen, wie das an manchen Orten passiert, weil man dann zu stark abhängig davon ist. Und es hat auch dazu geführt, dass, um einen Landwirtschaftsvergleich zu machen, die Orte einfach übernutzt werden. Und das geht eigentlich nur, wenn man Kapazitäten, wenn man nicht, sicher nicht noch weiter ausbaut. Es bringt ja dann eben den Einheimischen auch nichts mehr, weil sie gar nicht mehr dort wohnen können, wo sie eigentlich wohnen wollen.
Ja, aber lässt sich das wirklich so vermeiden? Venedig und Barcelona, die Städte haben Eintrittsgelder für Tagestouristen angesetzt. Da fließt dann mehr Geld in die Stadt, aber weniger Leute kommen nicht. Mallorca verhängt Strafen für Sauftouristen. Dubrovnik lässt keine Kreuzfahrtschiffe mehr ankern. Kann das wirklich helfen, wenn die Leute trotzdem kommen wollen?
Das ist die große Frage, dass es eben Orte gibt, die eine hohe magnetische Wirkung haben, und die von Ihnen aufgezählten Orte, die haben diese. Und der Preis ist aus meiner Sicht immer ein heikles Steuerungsinstrument, weil er einige Leute auch ausschließt. Man muss versuchen, andere Orte, die tatsächlich Touristinnen und Touristen wollen, bekannter zu machen und begehrenswerter zu machen. Aber das Unterfangen ist extrem herausfordernd. Und gerade beim Beispiel der Kreuzfahrttouristen sieht man eben gut, dass die auch nur ganz wenigen Leuten dann Geld bringen. Ich bin kein großer Anhänger von Gebühren. Ich würde andere Steuerungselemente bevorzugen. Eben, dass man Mengenbeschränkungen macht. Oder mein Lieblingsbeispiel wäre, dass man eben den Zugang verlost. Also verlosen wir 5.000 Eintritte nach Venedig oder wo auch immer hin. Und ich glaube, wenn man das verlosen würde, hätte das eine ganz andere Qualität. Wenn man einfach etwas kaufen kann, dann ist das ein Kaufakt. Wenn man etwas per Los gewonnen hat, dann ist es ein Glückstreffer. Und das gibt dem Ort, den man besuchen kann, eine ganz andere Qualität.
Aber wenn wir jetzt nach Barcelona schauen, wo Touristen mit Wasserspritzpistolen bespritzt werden, oder wenn wir auf die Balearen schauen, auf Mallorca, wo die Einwohner protestieren, weil sie sich selber inzwischen die Wohnung nicht mehr leisten können. Das sind ja Menschen, die meistens länger als 1-2 Tage bleiben, und dennoch sind es zu viel. Das heißt, da müssten eigentlich die Inselregierung oder die Stadtoberen die Höchstgrenze von zulässigen Besuchern einschränken.
In Barcelona wird ja jetzt sogar Airbnb verboten. In Barcelona hat man die Hotelzahl beschränkt. Und dann führte das eigentlich dazu, dass die Gäste einfach auf die umliegenden Orte ausweichen. Und das wurde dann so auch kritisiert, dass man sagte, ja, wir müssen als Region denken. Und dann ging die Diskussion los, und das finde ich, da wird es eben ein ganz gutes Beispiel, dass es Leute gibt, die den Flughafen ausbauen wollen, was dann noch mehr Touristen bringt. Und da wird ja die Frage richtig relevant: Will man die Kapazitäten wirklich noch hochfahren, wenn man eh schon unter Overtourismus leidet? Oder sagt man, nee, jetzt sind die Kapazitäten ausgebaut und wir wollen nicht mehr schauen, dass noch mehr Leute kommen können. Zusätzlich kommt noch dazu, dass sich die Leute darüber ärgern, dass in Fernmärkten Werbung gemacht wird, was dann eben noch zu weiteren Gästen führt. Da steckt schon so ein Konfliktpotenzial drin, wo Regierungen es durchaus in der Hand haben, Gegensteuer zu geben. Weshalb fährt man die Kapazitäten genau in den Orten hoch, wo man eh schon zu viele Leute hat? Ich denke mir jetzt, wie bescheuert ist es, eine Olympiade in Paris zu machen? Ich weiß nicht, weshalb das Volk da nicht rebelliert.
Ja, Kunst spielt in dem Zusammenhang ja auch eine ambivalente Rolle. Ich denke da an die Banda Biennale Manifesta, die in diesem Jahr in Barcelona gastiert. Vor 2 Jahren war sie in Pristina und hat damit viele Leute einen Ort entdecken lassen, der bis dahin eben nicht so im Fokus war. Die Documenta ist von Kassel nach Athen gegangen. Hat Kunst auch das Potenzial, diese Tourismusströme zu lenken?
Die Documenta in Athen, die gingen ja dann auf dem Landweg nach Kassel. Das war ein Teil des Projekts. Gerade Kunst, wir reisen viel der Kunst nach, und ich finde das immer ganz toll. Es gibt ja sehr oft Ausstellungen auf dem Land. Und ich denke, Kunst hat da echtes Potenzial, dass man Orte entdeckt und dort eben auch länger verweilt, die sehenswert sind. Und ich glaube, wo sich dann die Leute auch noch freuen, dass Gäste kommen. Eigentlich Kassel geht ja auch niemand hin, gäbe es keine Documenta.
Das sagt Jon Florin vom Schweizer Reiseportal Fair unterwegs. Wir sprachen über Overtourism und die Folge und über ein paar Lösungsansätze. Herr Florin, letzte Frage. Wohin geht's bei Ihnen in den Urlaub dieses Jahr?
Ich fahre am Sonntag nach Karlsruhe.
Nach Karlsruhe?
Ja. Und? Ja, und alle Deutschen reagieren genau wie Sie. Die sagen, wo fährst du hin? Und was machst du dort? Und dann sage ich, bitte, wenn es in Karlsruhe Overtourismus gibt, dann bin ich echt erstaunt. Und ich glaube, indem ich nach Karlsruhe gehe, da komme ich mit dem Zug hin. Ich kann dort lokal mich ernähren. Also immerhin ist halt ein Museum für Medienkunst, das recht renommiert ist. Aber das reicht für den Tag. Ja, genau. Und ich werde ziemlich viel Überraschendes sehen, das sonst eigentlich niemand kennt, weil ja kein Mensch nach Karlsruhe geht. Und ich hoffe, ich bekomme dann irgendwann mal noch den Karlsruhe-Tourismusförderungspreis.
Vielleicht sind Sie aber dann schuld am Overtourismus in Karlsruhe irgendwann.
Oh, das wäre wirklich hart, aber ich befürchte, so weit kommt es nicht, weil ich Ihnen dann sagen würde, bitte baut doch die Kapazität nicht auf und weiter auf und noch weiter auf.
Dann wünsche ich einen wunderschönen Urlaub in Karlsruhe und danke sehr für das Gespräch.
Bitte, gern geschehen.
So, und jetzt gibt's ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es geht um einen neuen Podcast aus unserem Haus und darum geht's genauer.
Hey, ich bin Leonie Schöler, Journalistin und Historikerin. Und in diesem Podcast begeben wir uns auf eine Zeitreise durch Deutschland zwischen 1918 und 1959. Das sind die Jahre, die der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer in seinen Tagebüchern festgehalten hat.
Leben sammeln, immer sammeln.
Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Faschismus überall.
Ich begleite euch als Host durch jede Folge, erläutere historische Zusammenhänge und blicke auf die Geschehnisse von damals.
Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg?
Mein Nationalismus und Patriotismus ist hin für immer.
Das Sowjetvolk nimmt Abschied von seinem großen Führer und Lehrer.
Russland, USA,
dem geliebten Stalin.
Demokratie, Kommunismus.
Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. Mit Udo Samel als Viktor Klemperer und mit mir.
Wo verkörpert sich die demokratische, wo die deutsche, wo die humane Idee?
Ihr findet uns in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo ihr Podcasts hört.
Also ein Podcast zu den Klemperer Tagebüchern mit der Historikerin Leonie Schöler als Host und die verantwortliche Redakteurin, die ist jetzt bei mir, Barbara Gerland, ich grüße dich.
Hallo.
So, wir haben ja jetzt schon einiges erfahren, worum es da geht. 15 Folgen werden es, das klingt nach einem ziemlich aufwendigen Projekt. Wie kamt ihr denn überhaupt auf die Idee, Viktor Klemperer und seine Tagebücher zu einem Podcast zu machen? Denn es gibt ja auch schon ein Hörbuch mit Udo Samel.
Genau. Und das Hörbuch, das basiert auf einem Hörspiel, beziehungsweise auf drei Hörspielen. Und diese drei Hörspiele hat dieses Haus in den 90er Jahren, Mitte, Ende der 90er Jahre damals umgesetzt, mit Udo Samel als Viktor Klemperer. Und die schlummerten jetzt im Archiv. Und wir haben natürlich immer die Bestrebung, dass wir die Dinge, die im Archiv sind, auch nach und nach den Hörerinnen so zugänglich machen, dass sie zeitunabhängig gehört werden können. Also eben einfach dann, wann sie Lust haben, das zu hören. Da bietet sich ein Podcast an, auch wegen dieser Materialfülle, denn das sind 12 Stunden Tagebücher und 3 Sonderfolgen, die wir da anbieten in diesem Podcast. Und dann haben wir überlegt, was ist der richtige Zeitpunkt? Und der schien uns jetzt gegeben. Denn wenn wir auf unser Land schauen, darauf, welche Themen wir gerade haben, dass Sprachgrenzen erweitert werden, dass es da im Herbst dieses Geheimtreffen gab mit dem Masterplan der massenhaften Abschiebung und vieles andere mehr. Und auch, weil es immer wieder die Frage gibt, sind wir eigentlich wieder in den 20ern, wiederholt sich Geschichte vielleicht doch? Das können wir hier schnell abräumen mit 2, 3 Argumenten, dass sich Geschichte nicht wiederholt und wir nicht wieder in den 1920ern sind. Aber das Gefühl, das ist ja doch ein bisschen da. Und das Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich auch. Und wenn man so ein Gefühl hat, finde ich immer ganz gut, dass man sich Fakten stellt. Und da schien es uns gut, dass wir nochmal jemandem zuhören, der ab 1918 Tagebuch führt und wirklich beschreibt, wie sich politisches Handeln in seinem Leben wiederfindet und wie Geschichte für ihn erfahrbar ist. Er schreibt das nicht rückwärtig, bewertend, sondern er schreibt es eben nach vorne hin. Er beschreibt tatsächlich, jetzt ist das passiert und das hat damit zu tun.
Und er ist ja selbst jüdischer Herkunft. Er ist also ein Zeitzeuge der großen Umbrüche von der Weimarer Republik über die Nazizeit bis hin zum ersten Jahrzehnt der DDR. Das sind also prägende Phasen der deutschen Geschichte. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Er beschreibt ja auch den zunehmenden Antisemitismus in der Weimarer Republik. Wo liegt denn jetzt der Mehrwert zum Hörbuch? Also was macht Leonie Schöler mit dem Material, was es ja schon gibt?
Ja, wir haben auch überlegt, für wen wir diesen Podcast machen. Einerseits machen wir den ganz klar für die Leute, die wissen, wer Viktor Klemperer ist und das einfach nochmal hören wollen, was er da geschrieben hat. Wir machen den Podcast aber auch genauso klar für die Menschen, die nicht wissen, wer Viktor Klemperer ist. Wir wenden uns an eine vielleicht etwas jüngere Zielgruppe. Jedenfalls haben wir als Host, als Gastgeberin eine etwas jüngere Frau eingeladen. Leonie Schöler ist Journalistin und Historikerin und sie hat auch Social-Media-Kanäle, die sehr erfolgreich sind. Und wir haben sie gebeten, ob sie nicht zu Beginn jeder Folge kommt und uns einführt. Einerseits in die historischen Fakten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch für mich nochmal gut, gerade in der Weimarer Republik und auch gerade nachher in der DDR-Zeit nochmal erläutert zu bekommen, wo wir gerade historisch stehen und was, wenn Klemperer jemanden kurz erwähnt, worauf er sich da genau bezieht. Das ist sehr hilfreich. Andererseits, und das war für mich auch sehr interessant zu hören, wirft sie einen eigenen Blick auf die Geschehnisse damals. Also sie hat einen manchmal etwas anderen Blick, als ich den hätte. Und das ist sehr bereichernd, finde ich.
Also das ist so eine Art Rahmen, was sie bildet. Das heißt, sie führt ein und führt aus. Aber zwischendrin hören wir dann praktisch die Hörspielpassagen von Udo Sammel.
Ganz genau. Wir hatten überlegt, ob wir sie häufiger auftauchen lassen sozusagen, dass sie immer mal wieder so ins Bild kommt. Wir hatten auch überlegt, ob wir aus diesen fast Stundenformaten, die wir da jeweils dann anbieten, ob wir da Halbstünder machen. Ich muss aber sagen, wir haben natürlich zuallererst die Folgen nochmal gehört und die sind so gut gealtert, dass man da gar nicht mehr rein möchte. Peter Gröger hat damals eine wirklich gute Arbeit in der Regie gemacht. Udo Sammel höre ich nach wie vor sehr gerne beim Sprechen zu. Und das immer wieder zu unterbrechen, indem da jemand wieder reinkommt, hätte ich als extrem irritierend empfunden. So jetzt muss ich aber sagen, dass ich das höre und dann kommt in Minute 50, wird nochmal jemand genannt, fällt nochmal ein Name und dann denke ich, ja, davon hat die ja am Anfang gesprochen. Da weiß ich ja, das ist der sowieso und dann kann ich ganz beruhigt weiter zuhören. Es hilft mir also in der Tat.
Die Regie hat Friederike Wieger gemacht. Wie habt ihr das ästhetisch gestaltet?
Wir haben vorsichtig gearbeitet, eben genau mit Musik und O-Tönen. Also es ist schon klar, das sind die Anmoderationen oder die einführenden Texte, die einführende Geste und das andere ist das Rausbegleiten. Das ist nicht die Kunst. Und dennoch wollten wir es in der Form so ein bisschen anpassen und einfach auch, wir haben die Mittel zur Verfügung, also nutzen wir sie gern.
Und hier ein kleiner Vorgeschmack, ein Ausschnitt aus der ersten Folge der Podcast-Reihe.
In Berlin ständig auf- und abwogende Kämpfe um Bahnhöfe, um Zeitungsgebäude, um das Brandenburger Tor, Maschinengewehre auf Dächern, erschossene Passanten, Handgranaten. Es ist märchenhaft grässlich und man sitzt im Konzert, im Kaffeehaus, auf der Bibliothek.
Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. Ein Podcast in 15 Folgen und die ersten 4 Folgen, die gibt es ab morgen. Barbara?
Genau. Ab morgen gibt es die ersten 3 Folgen der Tagebücher und eine Folge Gespräch über die Weimarer Republik. Und am 19. August gibt es weitere 6 Folgen Tagebücher und ein Gespräch zur Zeit des Nationalsozialismus. Und am 9. September gibt es die letzten 3 Folgen der Tagebücher und ein Gespräch zur Zeit der jungen DDR.
Ein frischer Blick auf die Geschichte also und zu finden überall, wo es Podcasts gibt und in der kostenfreien Deutschlandfunk-App. Die Redakteurin Barbara Gerland hat uns den neuen Podcast vorgestellt. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ich danke.
Und jetzt schauen wir in die Feuilletons der gedruckten Zeitungen vom Montag. Tobias Wenzel hat sie für uns bereits gelesen.
Wer die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris verfolgte und einigermaßen über Stilempfinden verfügt, konnte nur den Kopf schütteln, schreibt Stefan Trinks in der Frankfurter Allgemeinen. Und man stellt sich vor, wie er dabei seinen Kopf schüttelt. Der Theaterregisseur Thomas Joly brannte dort über 4 Stunden hinweg ein Feuerwerk von Albtraumbildern ab, die er der Kunstgeschichte und insbesondere dem französischen Surrealismus entwendet hatte. Unausgegorene Tableaux vivants folgten aufeinander. Ein Pianist griff an einen lichterloh brennenden Flügel in die Tasten. Dali, schreibt Trinks angewidert in der FAZ. Man schaue sich nur an, wer sich da empört, schreibt Jan Feddersen in der Taz, ebenfalls zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, hat allerdings nicht seinen Kollegen von der FAZ im Sinn, sondern den russischen Staat, Viktor Orban und die katholische Kirche. Aus dem Vatikan gab ein Geistlicher zu verstehen, er habe in der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitagabend in Paris nur eine blasphemische Verhöhnung erkannt. Ein Bischof aus Passau interpretierte den Teil, in dem auf einer Seinebrücke Menschen aus der Pariser Kultur- und Kunstszene das Abendmahl Leonardo da Vincis in Moves und Motions in Szene setzten, bunt, grell, freundlich und mit Werf, als queeres Abendmahl, was ein zutreffender Befund ist, aber missfallend gemeint war. Mit Blick auf die Kritiker aus der katholischen Kirche und Russland und auf Orban, der durch die Eröffnung Religion, Vaterland und Familie bedroht sah, schreibt Feddersen weiter in der Taz: Wenn eine solche Allianz aus rasend religiöser moderne Kritik und autokratischer Verachtung für ein solches Diversitätsspektakel durch die üblichen Verdächtigen so einmütig zusammenfindet, dann muss beim anlassgebenden Projekt einiges richtig in Szene gesetzt worden sein. Die Eröffnungsfeier war opulent, ergreifend und auch kitschig. Der Komponist Wolfgang Riem war eine Urgewalt. Er hat die Klassikszene der vergangenen 50 Jahre stärker geprägt als jeder sonst, schreibt Reinhard J. Brembeck in seinem Nachruf für die Süddeutsche Zeitung und nennt Riem, und das ist ausschließlich positiv gemeint, einen maßlosen Expressionisten. Manuel Bruck bezeichnet den gestorbenen Komponisten in der Welt als einen unerschütterlichen Humanisten. Mit ihm verlieren wir einen der ausdrucksstärksten Musiker und sprachmächtigsten Denker unserer Zeit, schreibt Jan Brachmann in der FAZ und erinnert an die jungen Jahre des Komponisten. Jäh wie ein Schrei, ein Blutsturz, ein Kuss brach die Musik von Wolfgang Riem um 1970 in unsere Welt. Mit einer Vehemenz, die damals verstörte, sagte der noch nicht einmal 20-Jährige in seiner Kunst »Ich«. Als auf dem Höhepunkt der seriellen Musik das Subjekt fast völlig durch das System erstickt worden war, als Tonhöhen, Tondauern, Artikulationen und Klangfarben rein technischen Regeln zu gehorchen hatten, setzte ein junger Mann auf Körper, Ausdruck, Wucht wie Innigkeit gleichermaßen. Und mit der Verstörung, wie kann der das wagen, ging sofort die Bewunderung einher. Vielleicht wandelt sich ja auch noch die Verstörung, als die einige Mitglieder der katholischen Kirche die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris empfunden haben, in Bewunderung. Fragt sich, ob sie wohl die Position der Löffel, eine Anthologie mit Texten der britischen Autorin Deborah Levy, bewundern oder mit Empörung als blasphemisch bezeichnen würden. Denn Levy, ist in der Süddeutschen zu lesen, stellt einen Zusammenhang zwischen Sockenverweigerung und Gottlosigkeit her. Oder wie es Susanne Wapsadeh formuliert, wo keine Socke ist, ist auch kein Gott.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel, und das war Fazit mit Susanne Burgert, und goodbye and good luck.